Herzlich willkommen zu Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, dem Podcast der Jade Flower Academy. Mein Name ist Ursula Feuerherd und ich bin die Gründerin der Jade Flower Academy, einer Online-Akademie, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Wissen von einem gesunden und langen Leben wieder Hausverstandswissen wird. Unsere Kursteilnehmerinnen kommen mit Ayurveda und seinen Schwesterwissenschaften in ihre volle Kraft, sodass sie ihr Leben mit Energie und Vitalität meistern. In diesem Podcast lernst du dich und deinen Körper besser verstehen und gewinnst ein ganzheitliches Verständnis für die Zusammenhänge zwischen deinem Lebensstil, deiner Ernährung und den lauten und leisen Zeichen von Körper und Geist. Also lass uns loslegen. Viel Freude mit dieser Episode.
Den Chakren, die praktisch, also die Energiezentralen sind und also meiner Meinung nach sehr wohl sehr viel bewirken. Also oft ist ein Juckreiz am Kopf oben bei sehr pedanten Menschen. Ja, das ist wie wenn ein Herzplatten mehr oder minder den Strom nicht durchfließen lässt, sondern bremst. Ja, dann wird's heiß. Und das spürt man doch oft als Juckreiz am Kopf, als lästig, man findet aber nichts.
Diesmal erwartet dich ein charmantes und humorvolles Interview mit Dr. Johannes Neuhofer. Der Dermatologe und vierfache Vater blickt auf jede Menge Erfahrung als Schulmediziner zurück und weit über den Tellerrand der klassischen Medizin hinaus. Vor allem menschlich hat er ein Anliegen, dass wir alle gesund und zufrieden bis ins hohe Alter im Einklang mit den Gesetzen der Natur und in Harmonie mit unseren Mitmenschen leben mögen. Das klingt ja wie Ayurveda, stimmt's? Im Interview füllt er diese Worte mit Leben und erzählt dabei die eine oder andere Anekdote aus seinem Leben und aus seiner Praxis. Dr. Neuhofer ist Dermatologe mit Praxis in Linz, seit 2013 Bundesfachgruppenvorsitzender für Dermatologie, Honorarkonsul für Indonesien und Gründer und Initiator des Johanneswegs. Er ist außerdem Buchautor mehrerer Bücher, unter anderem »Patienten brauchen mehr als nur ein Rezept«. Im Interview sprechen wir über praktische Themen wie Hautprobleme, die psychisch verursacht sind und wie die Arzt-Patienten-Beziehung sich auf Heilung auswirkt. Dr. Neuhofer erzählt, warum er sich selbst auf die Suche nach dem Subtilen gemacht hat, aus Frustration darüber, dass er mit rein schulmedizinischen Methoden oft nicht weiterhelfen konnte. Wir sprechen über die heilbringende Natur und wie wir Gesundheit selber in die Hand nehmen können. Wir sitzen halt im schönen Bergschlössl in Linz in Ihrer Praxis. Ich wollte erst mit Ihnen über Jamu sprechen, die indonesische Pflanzenheilkunde und den Zusammenhang mit der Ayurveda. Ich bin dann über Ihre Bücher aber auf den Johannesweg gestoßen, den Sie ja gegründet haben. Da sind ganz interessante Leitsätze drinnen, die sehr mit dem Ayurveda in Verbindung stehen. Da heißt das Ziel zum Beispiel von Ihnen, gesund und zufrieden bis ins hohe Alter im Einklang mit den Gesetzen der Natur und in Harmonie mit seinen Mitmenschen zu leben. Der erste Leitsatz, der lautet von guter Laune und Humor. Da darf ich Sie jetzt nochmal zitieren. Sie haben über Ihren Professor erzählt, den Sie auf der Uni gehabt haben. Der dozierte wie ein Roboter, ein medizinischer Automat. Und Sie sagen weiter, in meiner Zunft ziemt es sich nicht, bei wichtigen Anlässen locker zu sein. Man wahrt Distanz, um keinen Zweifel zu lassen. Hier steht eine Autorität. Ich bin der Adler und du bist der Wurm.
Ja, das ist nicht so schlecht zusammengefasst. Gott sei Dank hat sich das in den letzten Jahren sicher gebessert. Aber zu meiner Anfangszeit war es so, da war der große Gott, war der Professor. Und wenn man da was gesagt hat dagegen, war das undenkbar. Ja. Es war da wirklich eine Hierarchie, die heute mehr oder weniger geschwunden ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch wichtig, dass man gewisse Lehren hat, die man dann verfolgen kann, wo man dahinter stehen kann. Und da brauchst du natürlich Erfahrung, einen Professor oder einen Lehrer, der halt schon vieles in diesem Bereich erlebt hat. Zum Beispiel in der Dermatologie ist ja so, ist mein ureigenstes Fach. Das ist ja nicht ganz so einfach. Da braucht man nicht nur theoretisches Wissen, ja, scharf begrenzt, gescheckig oder rot oder schwarz oder weiß Gott was, ja, das, wenn man so aus dem Google dann auch findet, sondern da braucht man einfach Erfahrung, um wirklich mit Gefühl an diese Sachen ranzugehen. Und da braucht es eben, wie gesagt, einfach Erfahrungswerte und einen guten Lehrer, dass man das einmal so weit, dass man das einmal lernt. Und das habe ich sehr wohl gehabt. Ich habe Glück gehabt, ich war zwar eher nach dem alten Muster, autoritär, ohne Ende, ja. Und er hat unglaublich viel verlangt, hat es nichts gegeben von Freizeit und Arbeit. Work-Life-Balance, dass man noch einfällt. Es ist nämlich für mich ein Unwort, ja. Also, es ist zwar wichtig, dass man genug Zeit für sich hat, ja, aber das hat damals überhaupt keine Rolle gespielt. Also man hat zu Tag und Nacht praktisch da sein müssen. Ich bin zum Beispiel am Freitag in der Früh in die Arbeit gegangen, an der Universitätsklinik in Innsbruck, und weil ich Wochenenddienst gehabt habe, ist das nicht dann am Sonntag oder was aus gewesen, sondern da ist man bis Montag in der Früh und bis den ganzen Tag am Abend nur gewesen. Also man ist von Freitag in der Früh bis Montag auf die Nacht gewesen, man war kreidebleich, aber man hat vielleicht viel gesehen, aber das war natürlich, es wäre nicht mehr zeitgemäß und ist auch überhaupt nicht wünschenswert. Aber etwas sich der Sache annehmen, sich hineinknien in das Thema, um mehr und mehr zu lernen, das ist auch heute noch sehr wichtig.
Aber Sie bringen auch die Menschlichkeit mit, zumindest besagen das Ihre Bücher, und ich habe Sie auch selber so erlebt. Ich darf eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe Sie beim Vortrag gesehen im Bergschlössl in Linz, eben bei den Gesundheitstagen. Da hat es ein technisches Problem gegeben. Der Vortrag konnte noch nicht starten. Und Sie haben dann die Zeit genutzt und haben ins Publikum gefragt, ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn es irgendwelche dermatologischen Themen gibt, um die Zeit zu überbrücken. Ich bin gerne da und kann aus meiner Erfahrung da helfen. Dann hat eine Dame sich gemeldet und hat gesagt, sehr mutig, sie hat immer so genitales Jucken. Und also die Frage an sich habe ich schon ungewöhnlich gefunden in dem Rahmen. Und sie haben dann abgeklärt, ja, ob sie schon das und das anschauen hat lassen. Ja, alles bestätigt. Und sie haben dann auf ganz schöne und empathische Weise die Energieprinzipien, also die Chakren, auch ins Spiel gebracht und haben dann eine medizinische Klärung dafür liefern können, die ich jetzt nicht wiedergeben kann. Und dann haben wir schon gedacht, aha, das ist ja kein wirklich normaler Arzt, wie man so kennt.
Ja, so ein bisschen abnormaler Arzt vielleicht, ja. Aber ich habe mich tatsächlich quasi mit allen möglichen Bereichen beschäftigt. Das ist zum Teil relativ sinnlose auch, ja. Aber gerade die indische Lehre und auch die indonesische Lehre ist schon sehr traditionell, und auch die chinesische Lehre. Ja. Ich habe mich quasi mit allem, was die Medizin bietet, mit dem breiten Feld auseinandergesetzt und so natürlich auch mit den Chakren, die praktisch also die Energiezentralen sind und also meiner Meinung nach sehr wohl sehr viel bewirken für die Gesundheit, und das kann man sogar spüren. Also oft ist ein Juckreiz am Kopf oben bei sehr pedanten Menschen. Ja? Das ist wie wenn ein Herzplatten mehr oder minder den Strom nicht durchfließen lässt, sondern bremst, ja, dann wird es heiß. Und das spürt man doch oft als Juckreiz am Kopf, als lästig. Man findet aber nichts, weder im Labor noch, wenn man auf die Kopfhaut schaut. Und das gibt es. Und das sind schon Verbindungen, die man über viele Jahre, wo man Dermatologe ist und so quasi für alles zuständig, dass man dann irgendwie herausfiltert. Und mir sind dann gewisse Sachen, die man in der Schulmedizin überhaupt nicht erklären kann, natürlich immer klarer geworden. Und die baue ich eben in meine Alltagsarbeit ein.
War das der Anstoß, dass Sie da mit Ihren Patienten mit dem schulmedizinischen Wissen teilweise angestunden sind? Oder wie ist es dazu gekommen?
Ja. Also das kann man gerade in der Dermatologie sagen. Es ist relativ einfach, wenn ich jetzt, so wie mein Sohn, Orthopäde bin und ich weiß, ich habe im Röntgen gesehen, boom, die Tibia ist abgerissen, also ich muss das zusammenbauen. Das ist mehr oder minder mechanische Arbeit, wo man auch empathisch sein soll, wo man auch sehr genau sein muss. Und es ist auch höchst komplex. Ja. Aber die Dermatologie ist so vielschichtig. Wir versuchen, ja, diese ganzen Symptome irgendwo in Ladeln reinzubringen, und man sagt, okay, das ist eine Psoriasis, ja, Schuppenflechte, das ist eine Neurodermitis, also so eine Allergieneigung. Ja. Aber das ist trotzdem in vielen Bereichen sehr überlappend, sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichen Ursachen. Sicher ist vieles genetisch bedingt, das wissen wir schon auch, ja, aber sehr viel ist auch psychisch beeinflusst. Es ist, wie gesagt, die Dermatologie finde ich, nachdem ich jetzt wirklich 40 Jahre Dermatologe bin in Reinkultur, ja, das ist schon ein unglaublich spannendes Fach. Und da ist die Schulmedizin zwar sehr weit gekommen, gerade in letzter Zeit. Das müsste ich wirklich auch lobend erwähnen. Die Biologiker, wo man wirklich Sachen therapieren kann, wo man früher nur vollkommen chancenlos war. Ja. Aber es gibt eben sehr viele Bereiche, wo man es noch wirklich nicht durchschaut. In der normalen schulmedizinischen Lehre.
Und wie viel wäre Ihre Einschätzung, sind Krankheiten aus dem mentalen Zustand und der Psyche verursacht und wie viel ist wirklich was Manifestes wie die Gene?
Das ist sehr schwer zu beantworten, und zwar deshalb, weil man kann Körper und Geist nicht trennen. Ja? Ich meine, wenn ich jetzt natürlich einen furchtbaren Ausschlag habe und schier bin und mir beißt mir recht, wäre natürlich psychisch beeinflusst. Ja? Also, ich würde mir nicht taugen, wenn ich vielleicht angefressen, depressiv, sauer oder was immer sein. Ja? Und das beeinflusst meine Psyche, mein Handeln, mein Denken. Ja? Wenn ich aber hauptsächlich zum Beispiel familiär oder beruflich oder finanziell Probleme habe, kann sich das durchaus umgekehrt, also von der Psyche ausgehend, auf den Körper manifestieren. Beispielsweise Psoriasis, Schuppenflechte, ja, also da haben 2,5% der Bevölkerung haben das. Die wissen, wenn zum Beispiel irgendein Unfall von einem Kind ist oder sonst was, auf einmal fährt das auf. Ja. Wir finden aber im Labor nichts, wir finden eigentlich nichts, keine anderen Ursachen als psychische. Das gibt es sehr wohl. Das heißt aber nicht, dass nur psychische Ursachen eine Psoriasis so schlecht, und das möchte ich schon betonen. Ja. Aber die Psyche hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Menschen. Und dieses Trennen, wie ich jung war, also das heißt junger Mediziner, da hat mein Lehrer aufgeschrien und gesagt, was, der glaubt an solche Sachen, das gibt's ja nicht. Ja. Inzwischen, seine Frau war dann ganz streng gegen ihn, das hat mich gefreut. Ja. Aber das ist jetzt ganz klar. Also jeder Arzt heutzutage weiß um diese psychosomatischen Aspekte. Und das ist auch gut so, aber wie gesagt, es hat sich so viel geändert in den Jahrzehnten, ja, wo ich Erfahrung habe, dass man sich eigentlich, wenn man zurückdenkt, schon wundert, dass man das so eigentlich abgelehnt hat. Das ist fast aus ideologischen Gründen.
Ja. Sie haben in Ihrem Buch so ein schönes Beispiel von einer Dame, die auch so einen unerklärlichen Juckreiz gehabt hat, wo auch nichts abzuklären war und Sie ihr dann den Tipp gegeben haben, zu lachen. Wollen Sie das erzählen? Wissen Sie, was Sie machen?
Nein, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das schon so viele Bücher geschrieben und so viel geschrieben und Interviews gegeben.
Sie haben die Dame so beschrieben, dass die, da hat immer jede Locke ist perfekt gesessen. Ja, und es war, also die war sehr für Äußeres bedacht und eher, glaube ich, perfektionistisch. Ja. Und Sie haben ihr dann gesagt, Sie so jeden Tag daheim vorm Spiegel lachen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das gesagt habe. Ja, denn sehr oft sind, genau das habe ich zuerst kurz angesprochen, diese Pedanten, ja, die so ganz hundertprozentig alles richtig machen wollen, genauso beim Essen, die Orthorektiker, die wollen alles perfekt machen. Ja, das bringt dann irgendwo in eine Zwangsjacke hinein, ja, und das Leben kann nicht fließen. Und das ist oft auch die Grundlage für Erkrankungen, Juckreiz zum Beispiel, ja, oder ja, durchaus auch echt manifeste Krankheiten. Ich glaube, diese gewisse Leichtigkeit des Seins, ja, die ist schon bedeutsam. Und darum ist auch beim Johannesweg der erste Punkt, Humor praktisch soll dein Leben bereichern. Es beflügelt deinen Geist und erfreut die Gesellschaft. Es ist ja auch wichtig, was die Gesellschaft rundherum ist. Also wenn da lauter missmutige Typen sind, dann ist man selber auch irgendwie beeinträchtigt. Genauso wie wenn die Natur kahl und kaputt ist. Ja. Also das ist alles eine große Einheit. Ich glaube, da bin ich dem indischen Gedanken sehr nahe. Das ist aber für mich selbstverständlich.
Ja.
Und ist auch ein wesentlicher Teil im Johannesweg-Gedanken.
Bevor wir jetzt auf den Johannesweg näher eingehen, Sie sind ja der Gründer des Johanneswegs, ich habe es vorhin schon erwähnt, im Mühlviertel in Oberösterreich. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Sie sprechen ja gerne vom Ankommen und die verschiedenen Phasen, die man so im Leben durchlebt. Wie sind Sie überhaupt dorthin angekommen, dass Sie sich mit solchen Werten beschäftigen wollten und dann den Johannesweg ins Leben rufen?
Naja, prinzipiell bin ich nicht nur in die Klosterschule gegangen, sondern bin auch in durchaus spiritueller Mensch, wenn man das überhaupt nicht so leicht sieht, ja, weil das will ich auch gar nicht. Ja. Aber eine gewisse innere Subtilität soll auch ein Arzt haben. Und ich glaube, diese Voraussetzungen waren sehr, sehr wichtig für viele Ärzte und Grundlage. Und dass man die Menschen eigentlich von vornherein mag. Das ist also ein Aspekt, den ich überhaupt nirgends gelehrt und so. Aber wenn ich an sich nur Technokrat bin und sage, die Tabletten brauchst und das ist, aber alles andere ist mir wurscht, finde ich, das ist zu wenig. Ja? Und so bin ich auch auf diese Themen gekommen und dachte, man, so viel kann ich noch nicht wirklich, da kann ich nicht helfen und das kann man nicht wirklich erklären. Und was ist vielleicht eine Grundlage, wo man vielleicht eher die Gesundheit fördert und somit die Krankheit gar nicht erst zum Zug kommen lässt. Und so bin ich wahrscheinlich, ich weiß es selber nicht ganz genau, wie es passiert ist, auf die fixe Idee gekommen, ich mache jetzt den Johannesweg. Ja? Erstens, der Johannes der Täufer, mein Namenspatron, fasziniert mich unglaublich. Ja? Er war alles andere als ein Frömmler. Ja,
wollen Sie das kurz erzählen? Ich weiß nicht ja, so viel über den Johannes.
Ja, der Johannes der Täufer war im Prinzip, wenn man heute immer sagen, wie der Hund. Ja? Der hat sich nicht also von irgendwelchen Dogmen da leiten lassen. Auch damals ist die Welt in eine vollkommen falsche Richtung gegangen. Ja. Da hat man ja alle möglichen Regeln gehabt, die völlig für die Katz waren. Und da gesagt, was vergesst das? Einmal taufen, einmal das Wasser drüber und alles ist reicht. Ja. Ich brauche das nicht, das und das und diese Riten durchführen, dass man gar nicht leben kann, mehr nichts mehr, keine Zeit mehr hat für etwas, was wichtig ist. Und ja, so ist das mehr oder minder drum die Taufe des Johannes. Ja. Aber er war im Prinzip ein Mensch, der das Leben mehr oder minder gelebt hat. Ja. Und aber sehr, sehr natürlich, sehr spirituell war er. Aber das hat man auch nicht gesehen. Ja, er war einer, der halt
im Leben stehend
ja. war und halt vorbereitet hat auf Jesus, seinen Cousin. Ja. Mhm. Und ja, das ist natürlich so sehr lang aus, so genau, das weiß man nicht, aber er war bei den Essenern und dort war ihm eben so eine Überreligiosität da, die eigentlich voll für die Kotz war. Das hat ihm nicht gefallen.
Okay, mit vielen Gelübden und Ritualen.
Okay. Also man hat keine Frau, wenn es Regel gehabt hat und mit ihr was gehabt hat, man eine Woche nicht in Tempe gehen dürfen und hat sich 15 Mal waschen müssen und dann hat er so Blödheiten. Ja. Also, nein, wirklich, also Sachen, und das hat der Johannes der Täufer überhaupt nicht geschätzt. Und so ist er mir, nachdem ich ein bisschen mit seinem Leben beschäftigt habe, ein großes Vorbild gewesen. Und habe mir gedacht, das braucht man halt auch wieder. Ja? Und so bin ich auf die Idee gekommen. Wahrscheinlich ist es irgendwie über mich gekommen, möchte ich fast sagen. Und dann hat sich alles so ergeben, wie wenn es hätte sein sollen. Ich habe überall Unterstützung gehabt. Ja? Vom Landeshauptmann, dann habe ich das erzählt, da war schon der Tourismusverband da und so weiter. Ich habe zuerst einmal diese 12 Weisheiten, darf man es nennen, einmal zusammengestellt. Die, so quasi so einfach Lebensregeln, sehr einfache Lebensregeln. Und dann habe ich mir gedacht, das war schön, ein Buch zu schreiben. Da habe ich gesagt, wenn ich das Buch schreibe, ja, das ist entweder mit dem erhobenen Zeigefinger, was ich schon gar nicht mag, das mag auch keiner, ja. Oder es ist zu seicht. Und dann habe ich das Glück gehabt und habe einen Freund getroffen, der ein Bestseller-Autor war. Und mit dem habe ich das Buch gemeinsam geschrieben, den Johannesweg. Das war das erste von diesen 3 Büchern. Und dann haben wir gedacht, na gut, wie oft lese ich ein Buch, denke mir, super, dann lege ich es weg. Und dann ist eigentlich wieder alles ziemlich vergessen. Ja, relativ schnell. Also, du musst mehr machen. Du musst schauen, dass das in die Leute hineingeht. Das ist wirklich aufnehmen und wirklich leben. Und da brauchst du einen Weg.
Also das erste Buch ist entstanden, da hat es den physischen Wanderweg
noch gar nicht gegeben. Ne? Und, ja, genau. Also zuerst die Regeln, dann das Buch und dann ist dieser Wanderweg entstanden und das war eben zufällig, weil ich habe eine Pressekonferenz gegeben über die Dermatologie, weil ich lang Dermatologiesprecher bis vor kurzem und der Landeshauptmann war halt mit dabei bei der Pressekonferenz. Dann habe ich ihm das gesagt und er hat gesagt, eine gute Idee. Und dann habe ich natürlich schon den Tourismusverband gehabt. Und dann habe ich gesagt, na, wo passt das hin? Ja, da halten sie irgendwo hin, wo eh schon lauter Promis sind und wo lauter Tourismus-Highlights waren. Und dann, das passt überhaupt nicht dazu. Und es soll diese spirituelle Ursprünglichkeit noch haben, diese heilbringende Natur, ohne dass man da jetzt ein Ringelspiel macht oder was oder weiß Gott welche tolle Highlights. Ja. Und dann bin ich eben auf diese Mühlviertelalm gekommen, ja, wo jetzt dieser bereits doch sehr, sehr gut frequentierte spirituelle Weg ist, ja, durch die wunderschöne heilbringende Natur, wo man seine Batterien wieder aufladen kann, die im Alltag heutzutage doch oft sehr, sehr, sehr schnell entladen werden.
Ich möchte kurz, weil jetzt haben wir es ein paar Mal angesprochen, diese Leitsätze, also jetzt sind 12 am Stück, vielleicht können wir uns ein paar rausholen. Das sind ja, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich ganz einfache Leitsätze, aber die zu leben ist doch eine andere
ganz
Nummer.
Genau, ganz genau. Wie gesagt, es sind 12 verschiedene Sätze, die einfach anregen sollen. Und jeder hat so seine Punkte. Ich sehe den Johannesweg mehr oder minder so wie einen Obstkorb, den man in der Hand hat und sagt, da, wenn du eine Banane willst, nimm dir die Banane. Wenn du Bieren willst, nimmst du Bieren. Ist alles im Obstkorb drinnen. Und wenn du gerade vielleicht ein Zwetschgen brauchst, das geht auch. Und wenn es nichts taugt, dann lass das einfach. Ja? Also es ist alles andere ist zwanghaft. Es ist einfach für jeden, jeder ist irgendwo im Leben, wo halt gewisser Bedarf da ist, eine gewisse Notwendigkeit oft ist, auch, nach der man sich auch oft sehnt. Ja? Und dafür möchte ich, dass der Johannesweg vielleicht da ein bisschen eine Hilfe bietet. Und das haben unglaublich viel, viel mehr, als ich jemals geglaubt habe. Es sind Hunderttausende schon gegangen. Ja? Und dass da vielleicht die Menschen wieder vielleicht ein bisschen glücklicher werden.
Ich zähle jetzt ein paar auf, damit es nicht so theoretisch bleibt. Wir haben vorher schon über den Humor gesprochen, das ist gleich der erste. Ja. Dann Geduld, mutig bleiben, finde ich auch großartig. Großzügig sein, Toleranz gegenüber dem Gesprächspartner. Ich zähle es jetzt kurz auf, damit wir wissen, wovon die Rede ist. Erhöhe dich nicht selbst und sprich nicht abfällig über die anderen, ist der Nächste. Hilfsbereit und ein guter Gastgeber sein. Es lohnt sich für beide Seiten. Dann halte Maß in allen Dingen, auch beim Essen und Trinken.
Ja, das ist ein Thema heutzutage, wo Mole verfetten. Ja, das ist richtig.
Egal wie alt du bist, jammere nicht und sei zufrieden mit deinem Los. Pflege deinen Körper, aber identifiziere dich nicht mit ihm, sondern halte ihn in Balance mit deinem Inneren. Der Ernst des Lebens braucht Freude als Treibstoff der Lebendigkeit. Und der letzte ist, der Schlüssel zum gesunden Altern liegt in deinem Alltag. Und da sind jetzt ein paar dabei, die auch perfekt in die Ayurveda-Lehre passen. Mhm. Wie zum Beispiel der letzte, wo sie sicher auch viele von den vorigen wiederfinden. Der Schlüssel zum gesunden Altern liegt in deinem Alltag. Wie schauen Sie da drauf?
Ich habe da immer scherzhaft gesagt, es ist wurscht, was zwischen Weihnachten und Neujahr magst, aber nicht zwischen Neujahr und Weihnachten. Es ist so, dass man natürlich auch diese Highlights braucht. Also wo man sagt, heute gebe ich mir's, heute ist es einmal super. Ja? Aber wenn ich jetzt jeden Tag 5 Bier und 3 Schnaps trinke, ja, ist das sicherlich schädlich. Ja? Also der Alltag soll schon einer gewissen Grundregel entsprechen. Man soll aber nicht sich eingezwängt fühlen, es darf nur so sein und nie anders. Ja? Es muss auch Raum sein für Besonderheiten. Das mehr oder minder, das sind die Gutsis, die im Leben sein sollen. Ja? Und das ist der Hintergedanke eigentlich. Ja? Aber trotzdem den Hinweis, der Alltag ist trotzdem der Alltag. Und das ist das meiste und das Wesentliche und das ist auch das, was am meisten deine Gesundheit beeinflusst. Also es ist sicher nicht einer, weil er einmal 5 Schnaps und 3 Bier getrunken hat, wenn er halbwegs normal beieinander ist, ja, damit krank geworden. Aber wenn er das jeden Tag tut, auf jeden Fall.
Ja, das wird einmal ja wieder ganz groß geschrieben, die Tagesroutinen und die Gewohnheiten, die wir täglich haben, dass die uns einfach am meisten beeinflussen.
Genau, ein gut strukturierter Tag soll sein.
Und was ich auch besonders spannend finde, ist, sich nicht mit dem Körper identifizieren, was ein sehr spiritueller Ansatz ist, und ihn in Balance mit dem Inneren zu halten.
Es ist Ich war gerade jetzt in den Arabischen Emirate, ja, wo manche, also momentan hat jeder erlitten, als wenn ein Bauer Frankfurt davor wäre, ja, aufspritzt. Und nur das Äußere, nur noch schöner. Ich bin der Meinung, man soll schön sein. Kein Thema, ich mache selber Botox und Hyaluronsäure und Laser. Das mache ich alles, ja. Aber es braucht eine gewisse Balance, ja. Das soll nicht übertrieben sein, aber jetzt will ich nicht sagen, dass man nicht auch auf seine Schönheit und sein Äußeres achten soll. Aber wenn ich das ausschließlich tue, ja, dann ist das eine schnöde Fassade. Ja? Ich habe gesagt, ich habe mir einen Spruch, ich habe schon so viele Sprüche, da fallen mir so oft ein. Ja, es ist, Schönheit soll von, kommt von innen, aber es macht nichts, wenn du es außen ein wenig siehst. Ja. Also, das heißt nicht, dass man sie nicht pflegen soll oder so, das ganz im Gegenteil. Ja. Aber die wahre Schönheit strahlt man auf. Ich habe einmal eine Patientin gehabt, was mir gerade einfällt. Die war verzweifelt und beieinander, voll der Rat. Wirklich, also eigentlich 30 Jahre gut. Und dann war ich irgendwo mal was einkaufen und sehe die Dame wieder. Die gleiche. Waren das vielleicht halb sehr später ungefähr. Ja. Und es ist eine strahlende Frau, happy, ein kleines Bäuchlein hat es gehabt, sie war gerade schwanger. Ja. Die war zuerst eben psychisch total desolat durch eine furchtbare Partnerproblematik. Und dann hat sie wieder offenbar das Glück gefunden. Ich hoffe, es ist bis heute der Fall, diese Geschichte ist schon lange aus. Ja. Aber da habe ich richtig gemerkt, wie unglaublich wichtig so die Freude ist, das Glücklichsein und die Psyche, wie sie auch das äußere Erscheinungsbild beeinflusst. Mhm. Weil es nutzt da gar nichts, wenn du alles glatt hast und alles glatt bügelt und alles, was jetzt dem momentanen Schönheitsideal entspricht, einen riesen Busen einbaut oder was immer, ja, wenn das nicht wirklich eine gewisse innere Schönheit mehr oder minder mit einbezieht.
Dann bleibt es Fassade.
Und die Fassade allein ist vielleicht für einen Hollywood-Film gut, aber nicht fürs Leben.
Der Leitsatz, egal wie alt du bist, jammere nicht und sei zufrieden mit deinem Los. Mhm. Also ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber ich kann mir vorstellen, dass Altwerden nichts für Jammerlappen ist, weil das ist wahrscheinlich kein Spaziergang.
So alle sind wir auf Anführerband, ja. In allen Generationen war es so. Und irgendwann ist Schluss. Das ist aber nicht so, dass man immer da. Ich habe ursprünglich gesagt, jammere nicht der Jugend nach. Ja, aber ich habe das Jugendbewusst dann weggelassen. Man soll einfach nicht jammern. Ich bin jetzt schon ziemlich gereift, ja, um nicht zu sagen alt. Aber es hat jede Phase etwas Besonderes für sich. Ja, bis zum Schluss. Und ich erinnere mich da an einen Patienten, das war ganz lustig, der hat ein paar aktinische Schäden, also Sonnenschäden auf seiner Glatzen gehabt. Und dann schaue ich aufs Datum, ist der 100 Jahre alt. Okay, so. Wie geht es Ihnen so? Sagt er, mir geht's gut, weil ich habe keine Zukunftssorgen mehr. Also, das ist fast ein Beispiel, wie man wurscht, wie alt man ist, ja, sollte man doch das Positive im Auge haben. Mhm. Und es ist jetzt natürlich ein Thema, man weiß, es ist irgendwann aus. Ja. Man weiß nicht, was wirklich nachher ist. Ja. Mhm. Ich weiß, was die Buddhisten denken, ich denke genauso. Mhm. Aber das ist natürlich, kann man keiner mit einem Beweis machen. Ja. Da gibt es ja einen guten Witz, ja. Da kommt ein Ehepaar in den Himmel. Und sie sagt, ist das schön, ist das schön. Und er schaut sie an und sagt, du, das hätten wir früher haben können, du mit deinen scheiß Knoblauchkapseln. Entschuldigung, aber es war gut so eingefallen. Ja. Ja, es ist wirklich schlimm natürlich, wenn man krank ist. Das ist etwas, was noch ein Thema ist, wo man natürlich im Alter mehr größere Wahrscheinlichkeit ist. Es ist in der Dermatologie gibt es zwar leider schwere Hautkrebsformen, gerade das Melanom, auch in der Jugend. Und das ist natürlich schon tragisch. Aber im Prinzip ist man häufiger im Alter halt krank und gebrechlicher. Ich merke es gerade an meinen Knie. Ja, das ist halt so. Also man muss da schon schauen, dass man die Gesundheit fördert. Da sind wir wieder beim Alltag. Ja. Also das natürlich, und man kann natürlich genetisch auch Pech haben und so. Ja, aber man muss trotzdem schauen. Und man sieht oft, dass solche, die gar nicht so gesund sind, oft glücklicher sind als solche, die eigentlich alles haben und im Reichtum schwimmen und gesund sind und trotzdem ohne Ende jammern.
Diese Toleranz gegenüber dem Gesprächspartner, und Sie haben dann auch noch dazu gesagt, und auch offen sein, wenn der andere Meinung hat. Sehen Sie das auch in Ihrer Rolle als Arzt so?
Natürlich. Also ich bin hauptsächlich da für den anderen. Das ist also immer, mein Leben bin ich für mich da, ja. Aber als wenn der mir gegenüber ist, es gibt verschiedenste Krankheiten, verschiedenste Typen, verschiedenste Leute, verschiedenste Entwicklungsstufen von denen, ja. Manche kommen von einer wirklich armseligen Familie, der andere von einer reichen und was immer. Ja. Also das sind so viele Aspekte, die man in der Gesamtheit da berücksichtigen muss. Und ich bin da eigentlich schon so gut es geht offen für sein Thema, weil dazu bin ich ja da. Ja. Ich möchte den Menschen helfen können. Das ist eigentlich die ureigenste Aufgabe des Arztes, das ist eh logisch. Ja. Aber ich bin halt nicht begeistert von einer reinen medizinischen Technologie, also eine Art Medizinalingenieur, ja. Ja, sondern für einen Arzt. Und da steckt für mich eine Zuneigung drinnen, da steckt für mich ein Helfenwollen, ein ehrliches Helfenwollen drinnen, wenn es auch nicht immer funktionieren kann, das ist auch klar. Ja. Aber das ist für mich schon von großer Bedeutung, dass man den anderen annimmt, so wie er gerade, also wenn er aus Hilfesuchen kommt das Patient, also dass man das ehrlich nimmt. Es gibt allerdings schon einen Punkt mit der Toleranz, wo es eine Grenze hat. Ja, also das kommt dort vielleicht in dem Spruch ein bisschen wenig raus, weil es gibt schon Dinge, die man absolut nicht tolerieren kann und soll. Ja, von der Pädophilie angefangen bis weiß Gott was alles. Ja. Toleranz hat seine Grenzen. Das muss man trotzdem da zu diesem Spruch dazu sagen.
Und wenn Sie noch was zu dieser, da gibt es ja auch, die ersten vier sind eigentlich geistige Qualitäten, nämlich Humor, Geduld, mutig bleiben und großzügig sein. Wollen Sie da noch was dazu sagen?
Naja, Humor ist einmal ganz notwendig, dass man sich wohlfühlen kann. Also ich habe schon ein paar Witze erzählt. Ja. Also es muss eine innere Freiheit sein. Ja. Und der Humor macht sowas auf und blockiert so manches nicht, manche Energie nicht. Das ist eigentlich ein Energiestimulator, ja, und ein Freiheitsförderer. Man kann lachen, ja, das gibt viel. Und so wie bei der einen Dame, wo wir zuerst geredet haben, ja, die hat nur bedankt und alles genau richtig machen wollte, das ja genau passt in die Gesellschaft und so weiter. Ja. In Wirklichkeit ist sie selber einzwängt in den Zwangsjacken, aus der es kaum rausgekommen ist. Ja. Und da ist der Humor halt wunderbar dagegen. Mut ist auch wichtig, weil man soll sich nicht so schnell fürchten, wenn irgendeine Kleinigkeit ist. Ja? Weil die Angst ist schon sehr was Beklemmendes. Und die Angst ist ein ganz ein gefährlicher Gesundheitsschädiger, wenn man so will. Ja? Und das Geduld. Ja, meine Partnerin sagt, sie hat noch nie so einen ungeduldigen Menschen wie mich gesehen. Also ich weiß nicht, ob das für mich gut ist, zu erzählen, was ich da mache. Also natürlich sollte man geduldig sein, aber es ist halt vieles, wo ich auch sehr, sehr viel selber lernen muss draus.
Ja, wenn man es theoretisch weiß, ist es noch lange nicht umgesetzt.
So ist es. Das Leben und die Theorie.
Ja. Dann haben Sie die Großzügigkeit noch angeführt und mutig bleiben.
Ja, ja. Mutig haben wir schon geredet. Der Großzügigkeit, ja, das ist auch wieder was einem befreit. Ja, geben ist seliger denn nehmen. Das ist ein Spruch von, nicht vom Indien, sondern vom Inder, sondern von Jesus. Das ist, glaube ich, man freut sich, wenn man ein bisschen was geben kann. Und die Freude des anderen schwingt in einem mit, sozusagen. Gemeinsame Freude ist doppelte Freude. Gemeinsames Leid ist halbes Leid. Ja? Also es hat das großzügige Sein. Das heißt nicht, dass man alles rausschmeißen soll. Also einfach so. Aber gewisse Großzügigkeit ist Grund, Gestaltung im Denken. Ja? Das finde ich, engt nicht ein und fühlt dann, lässt einen eigentlich besser fühlen.
Ich finde, da kann man auch den Punkt von vorher zum Beispiel dazu ziehen, dass man tolerant ist gegenüber dem Gesprächspartner, ein guter Gesprächspartner überhaupt ist und ja, die Einstellung hat, ich möchte dem anderen helfen, wie sie an sich auch schon sehr großzügig.
Das ist jetzt voll ein ärztliches Thema. Ja. Sollte aber generell sein. Ja. Nur als Arzt hat man natürlich eigentlich immer nur das Thema, man muss wen helfen. Gell, oder man soll wen helfen. Aber sonst in der Toleranz, da kann es ja sein, dass einer zum Beispiel, ich als indonesischer Konsul habe mit denen, mit Indonesiern, die ganz eine andere Entwicklung haben, ganz andere Grundlage. Und wenn ich mit dem rede, der ganz wirklich eine andere Kultur hat, ja, muss man natürlich das verstehen, dass der oft manche Sachen nicht so sieht, wie man es selber sieht. Und vielleicht kann man sich sogar gegenseitig damit befruchten. Ja? So wie in so mancher Ehe.
Gibt es da ein Beispiel? Weil da muss man dann wirklich auf diesen menschlichen Kern gehen, wenn man aus verschiedenen Kulturen kommt. Haben Sie da ein Beispiel, damit das ein bisschen greifbarer wird?
Ja, ich habe eigentlich wenig wirkliche Probleme gehabt da, ja, mit Indonesien. Ja.
Also Patientenprobleme oder gesundheitliche
Sachen? Einfach gesellschaftliche. Ja. Also sehr oft passiert, dass der Patient halt in Google ganz klare Diagnose hat, das war überhaupt nicht stimmt. Ja. Obwohl er eigentlich theoretisch ein wenig recht hat, dann darf man nicht sagen, du Dottel, du, das ist ein Blödsinn. Ja, sondern dann sagt man halt, sanft führt man ihn dorthin, wo es in dem Fall, wo man selber, wo man weiß, dass man recht hat, also dass das ist, zum Beispiel Krankheitsform, die man klar diagnostizieren kann, um ihn dann vielleicht sanft zu überzeugen. Ja.
Da braucht man Coaching-Fähigkeiten.
Das gehört dazu, ja. Und unter Toleranz verstehe ich, dass man jetzt auch nicht jetzt wie wütend oder reinpoltert, ja, und alles sofort niedermacht. Ja. Erstens tut man den anderen weh, ja. Zweitens kränkt man ihn, und es gibt im Buch Die Macht der Kränkung, ja. Das gibt dann wiederum eine Retourkutsche bei der nächsten Gelegenheit. Also das ist nicht gut, wenn man sich auf diese Weise mit Intoleranz Feinde schafft.
Ist das auch für den Heilungsprozess vielleicht von Nachteil, oder wie viel Rolle spielt da die Beziehung vom Patienten zum Arzt?
Eine große. Eine viel größere, weil man sie ja nicht messen kann. Ist immer, wenn der Patient einen nicht mag, ja, und man gibt genau die richtigen Tabletten und die richtigen Spritzen oder was immer, ja, und das hilft, ja, dann hat ihm aber mit Sicherheit sich das Heidenkreuzchen da draußen geholfen, weil der Doktor gar nicht recht gehabt hat. Ja. Also das gibt's. Also wann aber der Patient, den Arzt, und das soll meistens so sein, und ich habe, glaube ich, wirklich viele davon, ja, den Arzt mag, annimmt und ihm glaubt und vertraut, dann hat das, glaube ich, mehr Gewicht, ein gewisser zusätzlicher Placebo-Effekt. Ja? Im Gegensatz zum Nocebo-Effekt. Der sagt, na, das kann nicht passen, den mag ich nicht, der ist so unfreundlich. Ja? Also diese Beziehung Arzt-Patient hat das sehr, sehr viel mehr getragen von diesem Miteinander wollen und können. Ja? Und unterstützt sehr wohl die Heilung. Es gibt ja viele Beispiele, die schwer krank waren, ich kenne sogar selber, und dann haben sie sich verliebt und glücklich und zack, und es ist wieder geworden. Ja? Also das sind Themen, die sind einfach deshalb gern ausgespart, weil sie nicht messbar sind. Nicht wirklich gut messbar. Es gibt immer ein paar Beispiele, ja, da kann man sagen, ja, das Rauchen ist gesund, weil der Schmidt ist auch so lang. Ja, das, ja. Helmut Schmidt hat bis 95 auf so Zirkel gelegt und geraucht wie ein Schlot. Ja. Das sind Einzelbeispiele, wo man sagt, das Gegenteil ist eigentlich wirklich richtig. Ja. Aber wenn wir das ansprechen, die Arzt-Patienten-Beziehung ist wahnsinnig wichtig für den Heilungsprozess. Natürlich muss man die richtige Therapie, wenn es irgendwie geht, erwischen. Ja, das ist klar.
Und zum Thema Selbstverantwortung, wie schätzen Sie das ein? Wie können wir unsere Gesundheit selber in die Hand nehmen?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, natürlich muss man sich selber muss man schauen, erstens einmal, was ist man für Typ, was ist gut für mich, was ist nicht. Und das, da gibt es halt ja schon so viele Bücher, so viele Informationen, was halbwegs gesund ist beim Essen, was zwar nicht für jeden zutrifft. Ja, das ist dann immer wieder ein bisschen nuanciert anders. Mhm. Ja, aber die großen Richtlinien, was eher gesund ist und was weniger gesund ist, das sollte man schon selber übernehmen. Das kann man nicht den anderen überlassen. Ja? Man ist ja wohl für sich selbst verantwortlich. Und da gibt es einen schönen Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied.
Und der Johannesweg und diese Leitsätze, die wir zuerst besprochen haben, da komme ich jetzt wieder zum Anfang zurück, wo es ja darum geht, gesund und zufrieden bis ins hohe Alter, im Einklang mit den Gesetzen der Natur und in Harmonie mit seinen Mitmenschen zu leben, wo sie diese Leitsätze auch daraus entwickelt haben. Jetzt stelle ich noch mal eine provokante Frage. Ist es wirklich so, dass uns das gesund halten kann?
Allah sicher nicht. Ja? Aber es ist selten eine Suppe mit einer einzelnen Einlage. Ja? Also vielleicht Frittaten. Ja? Aber was sonst dazu gehört, ja? Das ist sehr, sehr, sehr breit. Und das ist sicherlich aber eine wichtige Zutat, ja? Die die Suppe wohlschmeckend macht.
Das heißt, das ist, übersetzt würde das heißen, das ist der Beitrag dazu.
Ja.
Ja, ja. Haben Sie abschließend noch aus Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Arzt und als Mensch und allem, was Sie schon gesehen haben, was denken Sie, was in unserer Gesellschaft, was es braucht, damit wir froher und gesünder sind?
Ich denke da jetzt an die Politik. Es braucht mehr Toleranz, mehr Miteinander statt gegeneinander. Und ein ideologisches Justament dagegen sein, stört eine gesunde Entwicklung. Und das ist das, was ich momentan leider sehe.
Dankeschön. Ja, danke für das Interview und für die Einsichten. Und ja, kann nur empfehlen, den Johannesweg sich anzuschauen. Und ich glaube, ich werde mir das auch geben.
Ich kann vielleicht dazu einladen. Heuer am 29. Juni haben wir das 12-jährige das 12-Jahres-Fest. Und die Zwölfheit ist ja gerade beim Johannesweg ein ganz wichtiger Punkt. Das sind diese 12 Johannesstationen mit diesen 12 Weisheiten, wo praktisch das, was auf den Johannessäulen drauf ist, in so einem so Holz, ein großer Stamm, der so quasi eine Nische drinnen hat, und da ist so eine Tafel drinnen und da steht jeweils eine dieser 12 Weisheiten drinnen. Und heuer sind wir das 12. Mal beisammen. Das ist Unterweißenbach sind wir das mal, ja. Yeah. Am 29. Juni ist es immer ungefähr, wann der Johannestag ist. Das ist der 24. Juni. Immer, das ist der Johannes der Täufer, der Sonnevent Hansl, wie man so sagt bei uns. Ja. Und da haben wir sich ein Begegnungsfest entwickelt. Ja. Der Holzmann Hans, der Almobmann, hat die Idee gehabt, hat gesagt, schau, man trifft sie, und man sagt, man trifft sie wieder und super, aber man hat nicht Zeit, das kennen wir alle. Ja. Jetzt hat er die Idee gehabt, dass wir einmal im Jahr, so um diese Zeit herum, ein Treffen machen mit einem. Ja, es ist auch eine Messe, es ist aber auch, es sind nette Gespräche, kleine Ansprachen, aber nicht viel, ja, und eine kleine Wanderung und mehr oder minder ein fröhliches Sich-Wieder-Treffen, ein fröhliches Zusammensein.
Ja, das werden wir gerne in den Shownotes auch verlinken. Dankeschön. Ja, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.
Unsere Ayurveda-Herbstkurse sind ab sofort online und mit Frühbucherrabatt erhältlich. 9 Kurse in 9 Wochen, die du entweder alle zusammen machen kannst oder als Einzelkurse zu den Themen, die für dich spannend sind. Dich erwartet Ayurveda-Grundlagenwissen und Vertiefung zum Thema Vata. Dosha-Wissen vertiefen mit Disbalancen an der Zunge erkennen. Eine Ayurveda-Detox-Woche. Meditation und Yoga als Kraftquelle. Die Grundlagen der Ayurveda-Ernährung, Leben im Flow, Ayurveda und Chronobiologie, Ayurveda und Yoga verbinden, Ayurveda-Küche im Alltag und ein Einführungskurs in Jyotish, die vedische Astrologie. Die Kurse finden online statt mit wöchentlichen Online-Live-Seminaren. Alle Infos zu den Kursen und zum Frühbucherrabatt findest du auf www.jadeflower.academy/Kursangebot.